Ich muss noch ein kleines Stück weiterlesen. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ja, eine Geschichte, die sich kurz nach der Auferstehung Jesu ereignet hat, die Lukas sehr ausführlich erzählt. Markus erwähnt die Geschichte mit 2 Sätzen und die anderen beiden Evangelisten überhaupt nicht. Da sehen wir auch, wie unterschiedlich gewichtet wird, ne? Was so das Wort Gottes uns sagt. Also kurz nach der Auferstehung Jesu begeben sich diese beiden Männer zurück nach Hause, nach Emmaus, wo sie offenbar wohnten. Ein Dorf, wie wir gehört haben, das etwa 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. In der Luther-Übersetzung steht, dass die beiden 2 Stunden unterwegs waren. Die sind also recht schnell gegangen, offenbar. Ich glaube, man schafft das nur schwer, aber gut. Dieser Ort Emmaus lag westlich von Jerusalem. Und dass diese beiden Männer in westliche Richtung unterwegs waren, das mag uns vielleicht symbolisch verdeutlichen, dass sie Richtung Sonnenuntergang unterwegs waren, während wir als Christen sicherlich eher dem Sonnenaufgang entgegengehen sollten. Ich möchte also heute einmal mit uns zusammen versuchen zu klären, ob die vielleicht in falsche Richtung unterwegs waren. Das wollen wir einmal etwas näher untersuchen. Menschen entfernen sich, damit geht diese Geschichte los. Sie verlassen die Gemeinschaft der anderen Jünger, die ja in Jerusalem versammelt waren. Sie sind auf dem Weg zurück nach Hause, zurück ins alte Leben vielleicht. Mit dem, was geschehen war, mit dem Tod Jesu, mit den vagen Behauptungen der Frauen, der ist nicht mehr da, der könnte auferstanden sein. Mit diesem leeren Grab können sie im Moment auch nichts anfangen. Sie resignieren. Vielleicht verlassen sie die anderen auch ein bisschen aus Furcht, aus Angst, dass diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, jetzt auch verfolgt werden könnten von denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und wir wissen ja aus Johannes 20, dass diese Sorge nicht ganz unbegründet war. Da lesen wir nämlich, dass die anderen Jünger sich eingeschlossen hatten aus Angst vor den Juden. Also die Emmaus-Jünger sind jetzt nicht mehr für Jesus unterwegs, sondern sie sind auf dem Rückzug nach Emmaus. Für sie ist trotz Ostern nicht Ostern. Ohne die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen gibt es kein Ostern. Deshalb sind sie nicht mehr auf dem Vormarsch in Sachen Reich Gottes, sondern sie befinden sich auf dem Rückzug. Und ich könnte mir vorstellen, so sinnbildlich mit bleiernen Füßen, mit eingerollter Fahne, alles, was sie sich so gedacht hatten, ist nicht passiert. Sie gehen nach Emmaus zurück in ihr altes Leben. Sie begeben sich auf Distanz zu der Gemeinschaft mit den anderen. Manchen ergeht es vielleicht auch heute wie Ihnen. Auch heute sind viele Menschen unterwegs, sinnbildlich gesprochen, zurück nach Emmaus. Mit jedem Schritt entfernen sie sich mehr von Jesus und von den Geschwistern. Sie nennen sich zwar noch Jünger, aber eigentlich stimmt das nicht mehr. Menschen ohne Jesus, Menschen ohne Gemeinschaft sind keine richtigen Jünger mehr. Menschen auf dem Rückzug. Das können auch Menschen sein, die keine wirklich tiefgreifende persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht haben und denen deshalb jetzt irgendwie alles sinnlos erscheint. Vielleicht haben sie Jesus mal gesucht, aber die Schrift sagt uns nur, wer ihn von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Sie haben ihn offenbar nicht gefunden. Sie haben die Kraft Gottes nicht erlebt. Und kann es vielleicht auch uns manchmal passieren, dass wir nach dem Gottesdienst so nach Hause gehen wie diese beiden Männer? Mutlos und traurig, in der Gemeinschaft gewesen, in der Nähe Jesu gewesen und doch nichts erlebt. Menschen auf dem Rückzug, enttäuscht von Jesus, von der Gemeinde, von den Geschwistern. Menschen auf dem Rückzug unterwegs in die falsche Richtung. Das kann auch Nachfolgern Jesu passieren, wie wir hier in diesen beiden Jüngern sehen. Aber jetzt kommt was ganz Schönes. Jesus geht ihnen nach. Im wahrsten Sinne des Wortes geht Jesus diesen beiden Menschen nach. Wir haben einen Gott, und das sehen wir hier wieder sehr deutlich, der sich auch um den Einzelnen kümmert. Nicht nur um die große Masse. Jesus nimmt es nicht einfach so hin, dass die beiden Männer sich entfernen, dass sie resignieren, dass sie weggehen von Jerusalem, weg von den anderen Jüngern. Das lässt er nicht einfach so zu. Noch bevor er sich denen offenbart, die da in Jerusalem versammelt sind, in großer Runde, noch bevor er sich denen offenbart, trifft er diese beiden Männer, die auf dem Rückzug sind. Er kümmert sich um die verlorenen Schafe. Und das gilt auch heute noch. Jesus geht Menschen nach. Er benutzt dazu in der Regel heute sein Bodenpersonal, dich und mich, weil er selbst ja aufgefahren ist in den Himmel. Sind wir bereit, diese Frage müssen wir uns einmal stellen, sind wir bereit, denen, die sich entfernen, nachzugehen? Sie einzuholen, ihnen das Wort Gottes zu sagen? Die folgenden Verse schildern uns dann ganz deutlich, wie Menschen über Jesus reden können, ohne wirklich daran zu glauben, was er zugesagt hatte. Sie sind zwar genau über alles informiert, was sich da in Jerusalem ereignet hatte, aber sie sind ohne lebendige Hoffnung. Sie können das alles überhaupt nicht einordnen. Sie reden miteinander über alles. Das Vergangene ist ihr Gesprächsstoff. Sie zehren so ein bisschen vom geistlichen Kapital. Und man kann eine ganze Weile vielleicht von alten Geschichten, von früheren Erlebnissen, von geistlichen Höhenerlebnissen mit Jesus leben. Manches kannten sie auch sicherlich aus eigenem Erfahren, aus eigenem Erleben. Sie waren ja auch Jünger Jesu. Manches hatten ihnen andere, vielleicht die 12, erzählt. Und da kamen sicherlich so Sätze wie, weißt du noch, wie Jesus Kranke geheilt hat? Weißt du noch, wie er Tote auferweckt hat? Wie er in Vollmacht gepredigt hat? Wie ihm sogar die Naturgewalten gehorchen mussten? Unvorstellbar, dass so einer jetzt einfach von Menschenhand umgebracht worden ist. Alles ist für sie vorbei, alles Vergangenheit. Sie hatten sich ihm angeschlossen, sie haben ihm geglaubt, sie haben gehofft, sie haben gebetet. Sie waren ihm treu nachgefolgt. Aber dann ist diese schreckliche Sache passiert mit dem Kreuz, mit Jesu Tod, mit dem Begräbnis. Die Brutalität des Bösen, die Übermacht des Todes war unübersehbar und hatte offensichtlich gesiegt. Und die beiden Männer machen ihren aufgestauten Gefühlen Luft. Sie verdrängen ihren Kummer nicht, sie vergraben ihren Schmerz nicht, sie reden und reden, kommen zu keinem Ergebnis. Es war ja erst wenige Tage her, da war Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen. Seine Jünger wähnten sich am Ziel ihrer Nachfolge. Jesus würde König werden, er würde die römische Besatzung vertreiben. Manche unter ihnen hatten vielleicht schon so heimlich Ministerposten ausgehandelt, wer was werden würde im Reiche Gottes. So die Überlegung, wer der Größte unter ihnen sei, war ihnen ja nicht ganz fremd. Das hatten sie ja schon öfter mal diskutiert. Manche seiner Jünger hatten alles verlassen wegen Jesus. Ihr ganzes früheres Leben, ihre Familien, ihren Beruf waren ihm nachgefolgt. Petrus sagt das ja einmal, wir haben alles verlassen, was wird uns eigentlich dafür? Und jetzt war alles vorbei, alles war offensichtlich umsonst. Und diese beiden Emmaus-Jünger waren bestimmt ganz ehrliche und echte Anhänger Jesu, nur es war eben bei ihnen ein Christsein ohne Ostern. Sie hatten das Auferstehungserlebnis eben nicht verinnerlicht, nicht erlebt. Und wie zeigt sich so ein Christsein ohne Ostern bei den beiden? Zu einem in ihrem Gemütszustand. Sie waren traurig, berichtet uns die Bibel. Als Jesus sie ansprach, was unterhaltet ihr euch da unterwegs, da heißt es, und sie blieben traurig stehen. Glaube ohne Hoffnung oder Glaube mit falscher Hoffnung ist tot. Die Auferstehung Jesu, das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens. Paulus schreibt es mal an die Korinther so, ohne Auferstehung wäre unser Glaube vergeblich, wäre nichts wert. Nehmen wir die Auferstehung aus dem Evangelium heraus, dann bleibt nichts mehr, was nicht auch jeder andere auf Erden hat. Dann haben wir keine Vergebung unserer Schuld und Sünde. Dann ist unser ganzer Glaube letztlich Unsinn. Dann ist jede Predigt leeres Geschwätz. Wo ist denn die Grundlage? Dann sind letztlich auch alle Hoffnungen nur Selbsttäuschung. Ohne Auferstehung ist alles nichts. Und andererseits widerspricht die Botschaft von der Auferstehung der Toten so sehr all unserem natürlichen Denken und unserer menschlichen Logik, dass selbst die Jünger diese Botschaft zunächst nicht glauben wollten. Das begegnet uns ja mehrfach in der Auferstehungsgeschichte. Lukas berichtet, dass die Jünger die Nachricht der Frauen für ein Märchen hielten. Also kann doch gar nicht sein. Von daher ist es menschlich verständlich, dass die Anhänger Jesu zurück nach Hause gingen, zurück in ihr altes, gewohntes Leben. Trauer beherrscht diese beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus. Sicher grundsätzlich verständlich, und doch handelt es sich eigentlich um selbstverschuldete Trauer, weil sie nämlich eine völlig falsche Hoffnung mit Jesus verknüpft hatten. Und damit zeigt sich so ein Christsein ohne Ostern bei den beiden zum anderen in den falschen Erwartungen an Jesus. Sie hatten einen irdischen König erwartet, einen politischen Umsturz, die Befreiung von der römischen Herrschaft. Und der Tod Jesu hatte alle diese Vorstellungen zerstört und er konnte deshalb eigentlich nicht der wirkliche Messias sein, auf den sie so lange gewartet hatten. Und die Frage können wir uns jetzt einmal stellen, was erwarten wir von Jesus, wir persönlich? Welche Hoffnungen, welche Erwartungen, vielleicht falsche, knüpfen wir an unser Christsein? Sind diese Hoffnungen auch schon einmal enttäuscht worden? Befinden wir uns deshalb vielleicht gerade auf dem Rückzug, zurück in unser altes Leben, zurück auf dem Weg nach Emmaus? Zurück, weil Jesus in einer ganz bestimmten Situation unseres Lebens anders gehandelt hat, als wir es erwartet haben? Ich denke, das kennen wir alle aus unserem Leben, dass so etwas auch passiert. Wie oft stellt der Mensch Jesus in den Dienst seiner ganz persönlichen irdischen und menschlichen Hoffnungen? Hoffnung auf politische Erlösung war es hier, aber da gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Hoffnung auf irdisches Glück, auf Erfolg, auf Ansehen, wer weiß, was man da alles so hoffen kann. Man sagt zwar Jesus, meint aber im Grunde sich selber. Man geht seinen eigenen Weg und erwartet zugleich, dass Jesus diesen Weg bedingungslos mitgeht. Und wir lesen hier, und ihre Augen sind gehalten. Der Auferstandene hatte sich zu ihnen gesellt, er ist ihnen nachgegangen und sie haben ihn nicht erkannt. Der Herr ist in neuer Gestalt, er ist zwar derselbe, aber doch ein ganz anderer. Und es ist eben nicht dasselbe, jemanden zu kennen oder ihn zu erkennen. Jesus dagegen sieht und er erkennt seine Jünger. Er weiß um ihre äußere Lage, er sieht auch ihr inneres Befinden. Jeder Lebensweg mit seinen Höhen und Tiefen, auch unser Lebensweg, liegt offen vor Gottes Augen. Er sieht uns. Doch die Augen der Angeschauten, die Augen der Angesprochenen sind gehalten. Ich glaube, oft erkennen wir unseren Herrn gar nicht, weil wir nicht mit ihm rechnen. Und so kann es passieren. Jesus kommt zu uns als Hirte, der uns als seine verirrten und verschreckten Schafe sucht und uns wieder zurechtbringen will, und wir merken es nicht. Und jetzt? Jesus fragt nach. Wir haben einen lebendigen Gott, das sehen wir daran ganz deutlich. Er lässt seine Leute nicht so einfach in den falschen Hoffnungen erstarren. Er ist vorsichtig als Seelsorger, vorsichtig, verständnisvoll, geht er auf die Jünger ein. Er fragt nach, damit die beiden ihre Not aussprechen können. Und auch das ist bis heute so geblieben. Jesus fragt nach und wir, du und ich, auch wir können und sollen ihm sagen, was uns bewegt, wo wir Probleme haben, wo wir Nöte haben. Und jetzt wird es deutlich, die Herzen dieser beiden Männer sind traurig, enttäuscht, erschrocken. Die Freude an Jesus, dem großen Propheten, der so mächtig war in Wort und Tat, ist erloschen. Sie fühlen sich leer und ausgebrannt. Für sie ist alles aus. Die Jünger sind ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Ihr Herz ist enttäuscht. In Vers 21 sagen sie Jesus, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Da kommt so ihr ganzes Verzagen zum Ausdruck. Es war vergebliche Hoffnung. Ihre Erwartungen wurden enttäuscht und es ist schlimm, wenn Hoffnungen sterben. Und ich musste so überlegen, als ich diesen Satz so verinnerlicht habe, wir aber hofften, kennen wir das nicht auch aus unserem eigenen Leben? Wir aber hofften, ich aber hoffte. Ich aber hoffte, dass Gott mein Gebet erhören würde und die Krankheit endlich von mir nehmen würde. Ich aber hoffte, dass ich nach meiner Bewerbung endlich wieder einen Arbeitsplatz finden würde. Ich aber hoffte, dass ich endlich einen Partner fürs Leben finden würde. Ich aber hoffte, dass es mit Jesus an meiner Seite keine Probleme mehr geben würde. ach, Hoffnung haben wir ohne Ende und verknüpfen die mit Gott. Ist es nicht so? Und dann ist es manchmal doch nicht so. Und mir fiel so eine Geschichte, so eine ganz praktische ein, weil ja nun auch gerade Ostern war. Stellen wir uns mal vor, unsere kleinen Kinder, die bergeweise Ostereier bekommen haben, von den Eltern natürlich, von Tante und Onkel und Oma und Opa und was weiß ich. Und diese kleinen Kinder aber hofften, die alle aufessen zu können, auf einen Streich möglichst. Ne? Die Eltern aber in ihrer unermesslichen Weitsicht haben die Beute rationiert und gesagt, heute 3 und morgen 3. Ja? Verstehen wir mal, die Kinder aber hofften. Und die Eltern wissen natürlich viel besser, was gut ist. Nicht, weil sie das den Kindern nicht gönnen oder weil sie ihnen übel gesonnen sind, sondern weil sie wissen, das ist nicht gesund, wenn man so viel Schokolade auf einmal isst. Und weil es vielleicht Bauchschmerzen macht. Und so müssen wir uns das mal vorstellen, das Verhältnis zwischen Gott, unserem Vater, und uns als Kinder. Und da hoffen wir so manches, was Gott tun müsste oder nicht tun sollte. Und Gott sieht doch viel weiter. Wir können doch nicht mal über den Tellerrand blicken. Was weiß ich denn, was mir morgen widerfährt oder auch nicht widerfährt? Niemand von uns weiß das. Aber Gott weiß es. Und deshalb erfüllt er manche unserer Wünsche nicht, weil er weiß, es wäre nicht gut für uns. Enttäuschte Hoffnungen und Erwartungen, letztlich liegt der Grund immer im mangelnden Vertrauen auf Gott, unseren Vater, dass er das Richtige mit uns tut. Letztlich liegt es daran. Und wir wissen das aus Erfahrung, Gott bewahrt uns nicht grundsätzlich vor schweren Wegen und Enttäuschungen, aber er ist dabei. David drückt das im Psalm 23 einmal so aus, und das passt, denke ich, in jedes Leben. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn wir die Geschichte von David ein bisschen kennen, dann wissen wir, dass er vor dunklen Wegen und vor schweren Schicksalsschlägen, vor Dunkelheit, vor Finsternis nicht bewahrt blieb. Aber auch in diesen dunklen Zeiten wusste er Gott bei sich, und das ist das Entscheidende. Gott bewahrt uns nicht vor dem finsteren Tal, aber er geht mit hindurch, er ist dabei. Und deshalb dürfen wir getrost sein. Die Herzen der Jünger sind wund und gekränkt, ihre Seelen sind erschüttert, ihr Innerstes ist in Aufruhr, verletzte Gefühle. Und Jesus hat die Kränkungen der Seele, diese inneren Verletzungen zunächst einmal zugelassen. Manche Not, manches Unverständliche wird er auch bei uns zulassen. Doch dieser immer noch unbekannte Wegbegleiter dieser beiden Männer will die Heilung ihrer Gefühle. Jesus belässt es nicht bei einem leeren Gespräch. Er klärt auf, er spricht mit den Enttäuschten. Zunächst einmal, Jesus war da. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Er war gekommen und er hatte die Jünger begleitet. Oftmals meinen wir ja, gerade auf schweren Wegen, wir wären allein. Gott ist gar nicht da, wir spüren ihn nicht, er scheint weg zu sein. Dabei ist Jesus schon oft der unsichtbare Wegbegleiter, der dabei ist, der uns trägt, der uns hilft. Der Auferstandene naht sich auch zu denen, die sich entfernen. Er begleitet auch die, die sich mit verletzten Gefühlen zurückziehen. Er lässt die nicht allein, die aufgeben wollen. Er kommt und geht mit und nimmt Anteil an unserem äußeren und inneren Ergehen, und er macht einen neuen Anfang. Er kommt zu den Traurigen, er spricht mit den Enttäuschten und er fragt sie, was sind das für Gespräche, die ihr hier untereinander führt? Behutsam und verständnisvoll geht er auf seine Jünger ein, damit sie ihm ihr Herz ausschütten können. Und so dürfen sie ihm alles bekennen und anvertrauen, ihre tiefe Enttäuschung, ihren Schrecken, ihren ganzen Schmerz. Und Jesus hört ihnen zu, als sie ihm seine eigene Leidensgeschichte vorhalten und ihm ihr Leid klagen. Und dann beginnt ein heilsames Gespräch. Falsche Hoffnungen werden durch intensive Bibelarbeit bekämpft. Oft ist unser Schriftverständnis viel zu oberflächlich, so wie das auch bei den Jüngern war. Wir wissen zwar so viel theoretisch, aber wir können es gar nicht umsetzen. Jesus erklärt sein Leiden als heilsnotwendig. Musste nicht Christus dies erleiden, fragt er sie. Wir Menschen empfinden Leiden ja oft als etwas Negatives. In Gottes Heilsplan hat es dagegen oft einen ganz positiven Wert. Dahinter steht die Treue Gottes, sein Wort muss sich erfüllen. Jesus musste leiden und erfüllte damit die Verheißung der Schrift. Und dieses Leiden, und das wissen wir heute, ist der Zugang für uns zur Herrlichkeit. Und die Emmaus-Jünger staunen, wie ihnen dieser Fremde die Zusammenhänge der Schrift erklärt. Sie sind über die Verbindung zwischen des Alten Testamentes zu dem, was jetzt in Jerusalem ganz aktuell geschehen war, ganz erstaunt, überrascht. Und Jesus zeigt Verständnis für die Unverständigen. Geduldig erklärt er ihnen die Schrift und er macht den Zustand ihrer Herzen für ihren Unglauben verantwortlich. Jesus nennt die Unverständigen Toren. Ganz schön unverschämt, ne? So ein Fremder, wenn der uns begegnet und uns Tor nennt. Ihre Herzen sind zu träge, um glauben zu können. Sie waren nicht nur körperlich, sondern auch geistlich mit Blindheit geschlagen. Und es liegt weder an Ereignissen oder Umständen oder Menschen, sagt er ihnen, es liegt an eurem mangelnden Glauben. Ihr Unverständigen, euch fehlt das rechte Verständnis, euch fehlt die klare Erkenntnis. Euer Herz ist zu träge, zu schwerfällig, zu abgestumpft. Und darum findet das Wort Gottes keinen Zugang zu euren Herzen. Folge ist mangelnder Glaube an die Heilige Schrift. Alles steht geschrieben. Und Jesus selbst hatte es ihnen ja bei vielen Gelegenheiten gesagt und erklärt, mehrfach hat er seinen Jüngern sein Leiden und Sterben vorausgesagt, aber sie haben es nicht geglaubt. Geht es uns nicht auch oft so, dass wir Gottes Wort haben und manchmal einfach, es fällt nicht so tief, dass wir es glauben können. Und Jesus beginnt nicht nur bei diesem aktuellen Geschehen jetzt in Jerusalem, sondern er setzt ganz früh an bei Mose und den Propheten und erklärt ihnen die ganze Heilige Schrift, das ganze Alte Testament und zeigt ihnen, wie sich diese ganzen Aussagen, diese ganzen Prophezeiungen auf ihn selbst beziehen. Er macht mit ihnen einen Gang durch die Bibel und erteilt ihnen Nachhilfeunterricht über das Christusverständnis des Alten Testamentes. So könnte man es auch sagen. Ja, die Schriften bezeugen, dass Jesus von Menschen gekreuzigt, aber von Gott auferweckt und zum Herrn erhöht werden wird. Und damit bekommt das Leiden und Sterben Jesu eine ganz besondere Sicht. Es ist kein Justizirrtum, der Gottes Pläne durchkreuzt hat, sondern über allem liegt ein göttliches Muss. Alles entspricht seinem Heilsplan. Jesus erschloss ihnen die Schrift, die zuvor für sie verschlossen war. Heilung der Gefühle wird möglich, wo Menschen einen neuen Zugang zum Wort Gottes finden. Wiederbelebung des erstorbenen Glaubens geschieht durch das lebendige Wort Gottes. Innere Heilung vollzieht sich im Blick auf das Kreuz und den Gekreuzigten. Fragen wir uns heute einmal, gelingt es uns so zu reden, dass Erkenntnisse gewonnen werden können? Oder theologisieren wir zu viel auf unseren Predigtspaziergängen? Der schönste Punkt und der entscheidende Punkt am Ende dieser Geschichte, Jesus nimmt Einladungen an. Die Emmaus-Jünger sind so fasziniert und beeindruckt von ihrem Begleiter, dass sie ihn zum Bleiben einladen. Am Ende des Weges laden sie diesen Fremden ein, drängen ihn förmlich, bleib doch heute Nacht bei uns, es wird Abend, bleib bei uns. Und Jesus stellt sich zunächst so, als wollte er weitergehen. Und wir sehen daran deutlich, Jesus drängt sich nicht auf. Er drängt sich auch nicht in unser Leben hinein, aber er erwartet schon, eingeladen zu werden. Gott hat dem Menschen damit eine kostbare, aber wie ich denke auch recht gefährliche Gabe gegeben. Die Gabe der Willensfreiheit nämlich. Wir können diese Willensfreiheit dazu gebrauchen, Jesus zu bitten, in unser Leben zu kommen, in unsere Herzen einzuziehen. Genauso gut können wir ihn aber auch vorübergehen lassen. Diese Entscheidung liegt bei jedem Menschen selbst. Und jeder Mensch muss diese Entscheidung bei einer Begegnung mit Jesus treffen. Neutralität geht in diesem Fall nicht. Wir müssen uns entscheiden. Man kann Jesus nur einladen und aufnehmen oder ablehnen. Jesus ist diesen traurigen und mutlosen Männern nicht nur nachgegangen, sondern er hat sich zu ihnen gesellt. Er hat sich in ihr Zuhause, er hat sich in ihr Leben begeben. Jesus nimmt diese Einladung an. Kein Eindringling. Ungebeten tritt er nicht in ihr Leben. Aber wer ihn einlädt, der kann erleben, Jesus tritt ein und er bewirkt dann auch etwas, er verändert. Nichts bleibt, wie es ist, wenn wir Jesus in unser Leben einlassen. Für orientalische Verhältnisse ist die Einladung an einen Fremden zu einem gemeinsamen Abendessen, zu einer gemeinsamen Mahlzeit im Übrigen nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist allerdings, dass Jesus als Gast die Aufgabe des Hausvaters übernimmt. In einer eigentümlichen Vollmacht übernimmt Jesus beim Abendessen das Amt des Hausherrn. Stellen wir uns einmal vor, wir laden uns einen Gast ein zum Abendessen und der holt sich dann was zu essen aus unserem Kühlschrank und setzt sich hin und bietet uns auch etwas an. Das ist in etwa so die Situation, die die Jünger hier vorfinden. Also ich wäre schon etwas irritiert, muss ich sagen. Ich wäre schon etwas irritiert. Jesus reicht seinen Gastgebern das Brot gerade so, als ob sie seine Gäste wären. Und es ist wie beim letzten Abendmahl mit den 12. Er nahm das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Davon hatten die beiden Emmaus-Jünger sicherlich auch schon gehört. Vielleicht waren sie auch bei der Speisung der 5000 mal dabei gewesen. Da war es ja ähnlich. Auch da hatte Jesus so gehandelt. Und diese Gesten sind ihnen vertraut. Und jetzt erkennen sie ihn. Jetzt erkennen sie ihn. Diese Mahlgemeinschaft, der krönende Abschluss nach dem gemeinsamen Weg, nach dem Gang durch das prophetische Wort, das gemeinsame Mahl, vertieft die bisherige Gemeinschaft eigentlich noch und verdeutlicht auch so die innere Verbundenheit. Jesus ist der Hausherr. Wer ihn in sein Leben aufnimmt, muss dazu bereit sein, ihn als Herrn anzuerkennen. Jesus wird auch in unserem Leben niemals nur eine Gastrolle spielen. Jesus ist kein Gast, den man nur bei Bedarf oder bei besonderen Gelegenheiten mal einladen kann, vielleicht wenn man ganz bestimmte Wünsche oder Erwartungen erfüllt haben möchte. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wer ihn aufgenommen hat, muss ihm auch die Herrschaft überlassen. Dieses bekannte Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich glaube, in der Realität funktioniert diese Bitte nicht. Jesus nur als Gast, wenn wir ihn mal brauchen und dann kann er wieder gehen. Jesus als Herr ist es dann, der das Brot hier austeilt. Jesus als Herr ist es dann, der die Richtung in unserem Leben vorgibt. Denken wir mal zurück, wir aber dachten, wir aber hofften, wenn wir mit Jesus leben und er der Herr ist, dann bestimmt er den Weg. Jesus als Herr ist es dann aber auch, der uns gut und der uns richtig führt, der uns Sicherheit gibt, der uns Geborgenheit gibt und der uns letztlich ans Ziel bringt. Ob uns diese Wege grundsätzlich immer gefallen, das ist eine andere Frage. Wir aber hofften, es würde so oder so gehen. Aber wenn Gott, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann hat er das Sagen. Durch das Danken bei Tisch zeigt Jesus seinen Jüngern, wer der Herr im Hause ist. Jetzt haben sie ihn erkannt, wer er ist, der ihnen nachgegangen ist. Das Prinzip ist übrigens bis heute das gleiche geblieben. Jesus nimmt, was wir haben, er nimmt unser Leben, zerbricht es, erneuert es, segnet es und gibt es uns zurück. Das ist ein neues Leben, Leben aus Gott und Leben mit Gott. Und schließlich, als letzter Punkt, Jesus verändert. Eine Begegnung mit Jesus verändert. Herr, öffne du mir die Augen, haben wir vorhin gesungen. Und als ersten Punkt sehen wir hier, Jesus verändert ihre Augen. Sie wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Die Augen, die vorher gehalten waren, er, der ihnen die Schrift aufgeschlossen hatte, der öffnet nun ihre Augen. Und Göttliches, denke ich, sehen wir nur, wenn der Auferstandene selbst uns die Augen öffnet. Jetzt sehen sie tiefer und klarer, nicht nur ihn, sondern sie verstehen plötzlich auch das Wort Gottes, das, was er vorausgesagt hatte im alten Bund schon. Danach sehen sie ihn, Jesus, nicht mehr, der ist plötzlich weg. Aber das ändert nichts, weil sie von jetzt an mit den Augen des Glaubens sehen, so wie später alle seine Jünger und so wie heute auch wir. Wir sehen ihn ja auch nicht von Angesicht zu Angesicht, aber im Geiste. Zweitens, Jesus verändert ihr Herz. Es brennt wieder. Brannte nicht unser Herz in uns, fragen sie, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Rückblickend erkennen sie, ihre Herzen waren ausgebrannt. Am Karfreitag, als alles ganz anders kam, als sie gedacht hatten, da war das Feuer für Jesus in ihnen erloschen. Aber jetzt, nachdem sich der Auferstandene durch Wort und durch das Brotbrechen zu erkennen gegeben hatte, da war der Funke wieder übergesprungen. Jesus hatte die Glut neu in ihnen entfacht. Der innere Heilungsprozess hatte sein Ziel erreicht. Ihre Herzen brennen wieder. Das ist eigentlich das österliche Wunder an dieser Geschichte. Es brennt wieder in ausgebrannten Herzen. Jesus hat die inneren Verletzungen und Kränkungen geheilt. Drittens, Jesus verändert ihren Weg. Sie kehren um nach Jerusalem. Spontan stehen sie auf, kehren zur selben Stunde nach Jerusalem zurück. Mitten in der Nacht, 12 Kilometer, 2 Stunden Fußmarsch, vielleicht auch länger im Dunkeln, was weiß ich. Sicherlich wäre es zu Hause viel bequemer und gemütlicher gewesen. Aber wenn das Herz heil geworden ist, dann kommen die Füße in Bewegung. Und ich denke, der Weg zurück in die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern, zurück nach Jerusalem, ist ihnen mit Sicherheit viel kürzer erschienen. Die vorher mutlos und traurig dahinschleichenden Jünger werden nun auf dem Weg zurück zu Wettläufern. Dieser Osterspaziergang wird zu einem freudigen Ereignis. Selbst weite, selbst lange Wege werden nicht so viel, wenn man erfüllt ist von neuer Kraft, von neuer Hoffnung, von neuem Leben. Mitten in der Nacht, aber in ihren neu geöffneten Augen leuchtet auch neues Feuer. Sie hatten von Jesus ja keinen Auftrag zur Umkehr erhalten. Er hat nicht gesagt, jetzt geht mal zurück und sagt das den anderen. Aber die brüderliche Liebe drängt sie sofort, zu denen zurückzukehren, die sie genauso traurig und enttäuscht und mutlos dort in Jerusalem beisammen wussten. Die Umstände hatten sich ja eigentlich nicht geändert. Jesus war immer noch nicht König geworden und hatte Israel erlöst. Aber ihre Sicht hatte sich verändert. Gott hat ihnen ganz neue Sicht gegeben in ihr Leben. Wer wie Jesus Menschen, die sich traurig entfernen, nachgeht, der darf getrost darauf hoffen und damit rechnen, dass göttlicher Zuspruch den Umkehrenden zu neuen Kräften verhilft. Wie gut, dass die beiden nicht zu Hause geblieben sind, um vielleicht eine Emmaus-Gemeinde zu gründen. Nein, die eilen zu den anderen nach Jerusalem, zu ihren Brüdern und Schwestern. Neue Kraft überwindet die Lethargie, die Unbeweglichkeit und drängt sie, das, was sie mit Jesus erlebt haben, weiterzugeben an die anderen. Und der vierte und letzte Punkt, Jesus verändert auch ihr Reden. Jetzt bezeugen sie den Auferstandenen. Sie kommen zu den anderen Geschwistern mit der Botschaft und mit der Gewissheit, unser Herr lebt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und ihre große und übersprudelnde Freude, die soll auch die anderen froh machen. Ihre Erfahrung mit dem Auferstandenen wollen sie weitergeben, wollen sie mit den anderen teilen. Aus traurigen Zeugen, am Anfang haben wir gelesen, als Jesus sie ansprach, blieben sie traurig stehen. Aus traurigen Zeugen sind begeisterte Botschafter Jesu der guten Nachricht geworden. Und genau diese selbe Botschaft kommt jetzt auch ihnen entgegen. Die anderen hatten auch schon was erlebt und sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Gemeinsame Erfahrung an unterschiedlichen Orten. So ist Jesus. So sorgt er für gemeinsame Freude und für übereinstimmenden Glauben. Dort ist Gemeinde, wo Menschen einander bezeugen, wie sie ihrem Herrn begegnet sind und wie er sie tiefgreifend verändert hat. Jeder darf die gleichen Glaubenserfahrungen mit seinem Herrn machen. Nicht nur einige wenige, besondere vielleicht. Jeder darf und soll Jesus ganz persönlich erleben. Und wir dürfen miteinander dieser Welt bezeugen, dass allein in seinem Namen, in dem Namen des Auferstandenen, Jesus Christus, Heil und Leben für alle, für die ganze Welt liegt. Jesus lebt, das haben wir gesehen, und er ist erlebbar. Das alte Weltbild, in dem der Tod das letzte Wort hat, ist überholt. Gott hat uns durch Jesus ein neues Weltbild geschenkt, in dem das Leben den Sieg behält über den Tod. Und es ist deine und meine Entscheidung, ob wir wie die Emmaus-Jünger Jesus jetzt in unser Leben einladen, ihn aufnehmen und uns verändern lassen, oder ob wir ihn lieber vorübergehen lassen. Und es ist auch unsere Entscheidung, ob wir ihn, wenn wir ihn denn aufgenommen haben, dann auch wirklich Herr in unserem Leben sein lassen, denn das ist ganz entscheidend. Mit einer Gastrolle wird sich Jesus auch in unserem Leben nicht zufrieden geben. Es kann immer wieder passieren, dass wir aufgrund irgendwelcher Umstände traurig sind, mutlos sind, von Geschwistern enttäuscht sind, manchmal auch das Handeln unseres Gottes nicht verstehen und dass wir dann auf dem Rückzug sind, Richtung Emmaus. Aber unser Gott lebt, Jesus geht uns nach und er möchte uns zurechtbringen wieder. Wir dürfen ihn neu in unser Leben aufnehmen. Und wir werden seine Kraft erfahren und wir werden Veränderung durch ihn erleben. Amen.